Gut, wir hüpfen in das zweite Kapitel, weil da gibt es eine ganz tolle Schnittstelle, die uns ins zweite Kapitel einführt. Nachdem wir jetzt begriffen haben, was es bedeutet, dass Jesus Christus in uns lebt, dürfen wir jetzt im Vers 6 weiterlesen, wo steht: Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so führt euer Leben in ihm. Also wenn ihr so wollt, jetzt kommt der Kommentar von Paulus zu dem, was ich da und dort schon eingefügt habe, wie man denn jetzt lebt mit diesem Christus, der ja in uns lebt. Und weil der Paulus ja viel kompetenter ist wie ich, möchte ich euch das nicht vorenthalten. Also ich lese ab Vers 6 bis Vers 23, bis zum Ende des Kapitels. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so führt euer Leben in ihm. Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gebaut, seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und werdet darin reich mit Danksagung. Seht zu, dass euch niemand einfängt durch die Philosophie und leere Täuschung nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt in ihm, der das Haupt aller Fürstentümer und Mächte ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern durch das Ablegen des sündigen, natürlichen Menschen in der Beschneidung Christi. Als ihr mit ihm begraben worden seid durch die Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht, als ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures natürlichen Leibes, indem er alle Sünden vergab und den Schuldschein gegen uns vernichtete, der uns durch Vorschriften belastete. Und hat ihn aus der Mitte getan, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und er hat die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet und sie öffentlich bloßgestellt, als er selbst einen Triumph über sie vollbrachte. So soll euch nun niemand richten bezüglich Essen oder Trinken oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Diese Dinge sind ein Schatten des Zukünftigen. Aber der Körper gehört Christus. Lasst euch von niemandem um den Siegespreis bringen, der nach eigener Wahl in Demut und Verehrung der Engel auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat und ohne Ursache in seiner ungeistlichen Gesinnung eingebildet ist und sich nicht an das Haupt hält, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und so zu der Größe wächst, die Gott gibt. Wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt abgestorben seid, warum lasst ihr euch dann Vorschriften auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst nicht anfassen, du sollst nicht kosten, du sollst nicht berühren, was doch alles bestimmt ist, durch den Verbrauch verzehrt zu werden. Es sind Gebote und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein der Weisheit haben, durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, was aber keinen Wert hat und nur zur Befriedigung ihrer menschlichen Eitelkeit dient. Also womit fängt der Paulus an? Paulus fängt einmal an mit den Versen 6 bis 8. Und da spricht er von Bekehrung. Er spricht von einer gesunden Bekehrung. Was nun, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt. Und er sagt angenommen. Da steht das im Griechischen das Wort empfangen. Wie ihr nun den Geist empfangen habt. Auch im 1. Korinther 15, Vers 3 spricht er davon, dass wir den Geist Christi empfangen. Das heißt, merkt ihr den Unterschied zwischen angenommen und empfangen? Spürt ihr das? Beim Annehmen, Da ist es Nehmen drinnen, gell? Beim Empfangen kann ich nur die offenen Hände hinhalten. Und so will er es verstanden haben. In der Bekehrung, da höre ich, machen wir das vielleicht so, was gehört zu einer richtigen Bekehrung? Kann jemand Apostelgeschichte 28, Vers 27 lesen? Also, um was geht's? Mit den Augen sehen, mit den Ohren hören, sagt der Text, und mit dem Herzen verstehen. Das heißt, der Bekehrung hat immer mit Sehen, mit Hören und dann mit dem Herzen übereinkommen, dass das richtig ist. Verstehen heißt es. Diese drei Elemente sind bei jeder Bekehrung drinnen. Wenn der Paulus davon spricht, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, hat er im Hintergrund, was ihr gesehen habt, was ihr gehört habt, was ihr im Herzen als wahr erkannt habt. Ist heutzutage nichts anderes. Das Erste, was einem Nichtgläubigen an dir auffällt, ist nicht, was du sagst, oder? Ist das, was du tust. Ich glaube, es war der Franz von Assisi, der gesagt hat, wir sollen unter allen Umständen Jesus Christus predigen. Und wenn es gar nicht anders geht, soll man Worte dazu benutzen. Also ich mache eh schon alles falsch da hervorn. Ich hoffe nicht. Darum erzähle ich ja meine Geschichten. Das heißt, das Erste ist das Sehen. Das Sehen des einzelnen Christen, das manche hoffentlich neugierig macht. Das Sehen der Gemeinde Christi, des Leib Christis, das hoffentlich die Leute nicht händeringend davonlaufen lässt. Und dann, wenn gesehen wurde, dann versucht man Kontakt herzustellen. Und dann ist es das Hören, dann musst du Zeugnis geben. Darum sind eure Ausarbeitungen so wichtig, Zeugnis geben. Möglichst kurz, ich habe das mit unseren Afrikanern in Kakuma auch durchgemacht letztes Jahr. Nein, heuer im April. Zeugnis geben. Und ich habe gesagt, und du gibst Zeugnis und du sagst alles, was wichtig ist in dem Zeugnis, in 3 Minuten. Länger darfst du nicht brauchen. In 3 Minuten sagst du, warum du Jesus nachfolgst. Aber das Evangelium soll drin sein. Nicht, weil deine Großmutter das macht, nicht, weil der Papa sonst schlagt, sondern das Evangelium muss drin sein. Zeugnis geben, hören, sehen, hören und dann bekehren. Und das muss im Herzen passieren. Ich muss das, was ich gesehen und gehört habe, als Wahrheit nicht nur erkennen, sondern auch annehmen. Drum verbindet in der Apostelgeschichte der Lukas das mit dem Herz. Wir wissen ja, dass im Hebräischen im Herzen der ganze Verstand, das ganze Fühlen, Denken und Wollen sitzt. Und das muss ich auch sagen. Das gehört zu einer guten Bekehrung, das muss drinnen sein. Bevor jemand sagt, ich bin mit Christus unterwegs, muss er das Evangelium gehört haben, muss er Ja gesagt haben. Das Nächste, was er anspricht, ist ein gesundes Wachstum. Führt euer Leben in ihm, seid in ihm verwurzelt, auf ihn gebaut. Seid fest im Glauben. Das heißt, Leben in ihm, eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Verwurzelt sein ist ein wunderschönes Wort. Das geht tief rein. Das ist nicht nur so eine On-Off-Beziehung, sondern das geht tief rein. Über Beziehung habe ich schon sehr viel gesprochen. Ich male das jetzt nicht noch mehr aus, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Soll jeden Bereich meines Lebens erreichen. Und das lässt mich dann auch fest im Glauben, wie der Paulus schreibt, fest im Glauben stehen. Unsicher werde ich nur dann, wenn ich zu lang die Beziehung mit Christus nicht pflege. Wie gesagt, so eine On-Off-Beziehung. mein Sohnemann, also der mit den Katz, ist ein sehr, ja, sehr weiser Mensch, schon in jungen Jahren gewesen, also Draufgänger, aber weise war er. Er hat so eine On-Off-Beziehung gehabt, nicht On-Off, sondern so eine Fernbeziehung. Und sie haben sich halt ja, im Monat einmal gesehen. Sie waren noch recht jung, beide gläubig, beide am Beruf, aber recht jung. Und irgendwann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, das On-Off, das halte ich nicht durch. Papa, ich bin zwar erst 20, aber hast du was dagegen, wenn ich heirate? Und wir haben dann nur ein paar Dinge durchgesprochen, aber am Ende des Gesprächs habe ich gesagt, nein, ich habe überhaupt kein Problem damit. Du weißt, wovon du redest, du weißt, was wichtig ist, du kennst Christus, deine Freundin kennt Christus, sie ist erst 19, ja, aber warum soll die nicht heiraten? Warum nicht? Weil Christus wird auf jeden Fall, wenn zwei in seiner Gegenwart sich bewusst unter seinen Segen stellen, das ist jetzt ein kleiner Ausflug ins Ehevorbereitungsseminar, wenn sie ganz bewusst sich unter seinen Segen stellen, dann wird er das segnen, da bin ich fest davon überzeugt. Und wenn zwei ihre Beziehung zu Christus pflegen, dann wird automatisch eins passieren, sie werden sie immer, immer in der Gegenwart Gottes wiederfinden. Und je intensiver diese Pflege Christi ist, desto intensiver wird auch die Ehe gepflegt. Das hat Gott wunderbar eingerichtet. Herrlich. Ein Bekannter von mir, der ist Ehetherapeut und Seelsorger in der Schweiz, und der hat einmal gesagt, der hat so ein Prinzip auf die Füße gestellt, der hat gesagt, wenn zwei heiraten, dann gebiert das eine dritte Person, er nennt das die Eheperson. Und die geht überall mit. Und wenn die Eheperson immer sich in Christi Gegenwart, immer da dabei ist, sieht, wie sehr ich Beziehung pflege mit Christus, dann stärkt es die Eheperson, stärkt es die Ehe und hält die zwei zusammen. Und das ist unabhängig vom Alter. Und darum habe ich meinen Segen gegeben, davon abgesehen, dass mir meine Schwiegertochter von Anfang an ganz wunderbar gefallen hat. Und das merke ich jetzt, das meine ich jetzt nicht optisch, sondern vom Menschen her. Leben in ihm, fest im Glauben. Und dieses Fest im Glauben, das führt dann zur Dankbarkeit. Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gebaut, seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und werdet darin reich mit Danksagung. Das führt zu überfließendem Dank. Und das führt der Paulus dann noch weiter. Im Vers 8 sagt er dann, seht zu, dass euch niemand einfängt. Wodurch? Durch Philosophie, leere Täuschung, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht christusgemäß. Sieh zu, das sagt heutzutage fast keiner mehr, da steht, pass auf. Sei vorsichtig. Es gibt diese gefährliche Situation, dass dich Menschen mit Dingen, die sie sich selber ausgedacht haben, Klammer auf, das wäre dann die Philosophie, nur einmal Klammer auf, so Jesus ist nicht genug, du brauchst nur was extra, also Jesus plus, dass sie dich einfangen wollen. Und da hat sich Christus wieder in seinem Wort dann Spaß erlaubt. Dieses Einfangen heißt griechisch Synlagogo. Kommt euch das bekannt vor, das Wort, Synlagogo? Synagoge. Gell? Denkt man sofort an Synagoge. Was sagt der Paulus hier? Lasst euch nicht versynagogen. Wofür steht die Synagoge? Wisst ihr, wie die Synagogen entstanden sind? In etwa? Es ist während der Exilszeit. Die Juden hatten keinen Tempel mehr. Sie haben was anderes gebraucht, um sich zu treffen. Und in dieser Exilszeit sind nicht nur die Synagogen entstanden, sondern da ist der ganze Talmud entstanden. Genau, und der Talmud, das ist eine Sammlung von allen möglichen und unmöglichen nebenbei Weisheiten und Wahrheiten und Pseudowahrheiten, von allen möglichen Gedanken, die sich der Mensch über Gottes Wort macht. Und die Juden haben es zusammengebracht, also die Synagoge hat es zusammengebracht, im Vergleich jetzt, bitte nagelt es mir nicht fest auf den Umfang, aber im Vergleich jetzt, dass die Bibel den Umfang hat, an Druckwerk, und der Talmud den. Merkt ihr was? Lasst euch nicht versynagogen. Lasst euch nicht einfangen mit allen möglichen Zeugs, was Menschen sich ausdenken. Abendmahl ist nur wirkliches Abendmahl, wenn es in goldenen Bechern passiert. Und möglichst andächtig. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe mitten in der Pampa in Indien einmal Abendmahl gefeiert. Da haben wir grün eingefärbtes Toastbrot gehabt. Weil ich habe kein anderes gefunden in dem Kaff. Grün eingefärbtes Toastbrot, Plastikbecher und Coca-Cola. Und es war eines der schönsten Abendmahlsfeiern, die ich überhaupt gehabt habe in meinem ganzen Leben. Weil wir da einen Kreis gebildet haben in dem Dorf mit lauter Menschen, die ganz kurz erst zu Jesus gefunden haben. Und die dieses Geschenk, das im Abendmahl drinsteht, so richtig, wie es dann jemand ihnen ein bisschen erklärt hat, um was da geht, das haben sie richtig aufgesaugt wie ein Schwamm. Lasst euch nicht versynagogen, das muss nicht alles immer so sein, wie die anderen sagen. Das kann ganz anders sein. Darum bin ich auch sehr vorsichtig geworden, über jemanden ein Urteil zu sprechen, der seinen Glauben nicht so lebt wie ich. Sehr vorsichtig. Lieber habe ich ihn lieb und begegne ihm in Christus, als dass ich innerlich anfange, alle möglichen Unterschiedlichkeiten aufzulisten in mir selbst, warum der eigentlich kein richtiger Christ sein kann. Ich weiß, wie ich mich selber gefühlt habe, wie ich das erste Mal in die Gemeinde gegangen bin. Ich bin ja 30 Jahre als absoluter Heide aufgewachsen, bin mit 12 aus der Kirche ausgetreten, habe seitdem keine Kirche mehr von innen gesehen. Das ist eine Lüge, ich glaube 2 Begräbnisse waren dabei oder so. Und dann bin ich gläubig geworden und dann bin ich in den Gottesdienst gegangen und ich habe nicht gewusst, wann man aufsteht, sich niedersetzt, wann man laut singt, wann man leise betet, wann man die Hände faltet, wann man sich, ich habe gar nichts gewusst. Und hinter mir schaut der Diener. Das ist ein absoluter Schwachsinn. In Christus haben wir eine unheimliche Freiheit. Nebenbei, wenn ihr euch die Geschichte in den Evangelien anschaut, wie Christus mit manchen Synagogisationen umgegangen ist, mehr braucht man gar nicht dazu sagen. Ein gesundes Misstrauen. Lasst euch nicht wieder Regeln auflegen. Lasst euch nicht wieder in ein enges Korsett pressen. Christus ist um so viel größer. Lasst euch nicht in ein enges Korsett pressen, auch nicht von uns Fackelträger. Auch wir haben unsere Spinnereien. Muss nicht jeder mitmachen. Deswegen bist du noch lange kein schlechter Christ. Sei frei in Christus. Denn du hast ganz viel in Christus und um das geht es in den nächsten Versen. Was wir alles in Christus haben, sind so die Verse 9 und 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt in ihm, der das Haupt aller Fürstentümer und Mächte ist. In ihm, das ist überhaupt der Schlüssel, das ist das Schlüsselwort des Kolosserbriefes, habe ich schon gesagt. In ihm und mit ihm. Wir sollen darauf schauen, was wir in ihm alles haben. Wir sollen darauf schauen, was wir mit ihm alles geschenkt bekommen haben. So, und was sollen die Kolosser unbedingt wissen? Und das sind jetzt so die Verse 9 bis 15, da beschreibt Paulus, was wir in Christus haben. Und die Verse 16 bis 23, da schreibt er dann den Umkehrschluss, was die Irrlehrer nicht schenken können. Das ist so die grobe Übersicht, also 9 bis 15, was wir in Christus haben. Fülle, sagt er da. Wir haben alles. Wir brauchen kein extra Christus-Schäufelchen. Wir haben in ihm alles. Und in Christus ist Veränderung möglich. Wir sind in Christus neue Menschen. 2. Korinther 5, 17. Etwas Neues hat angefangen. Und dann kommen drei Ausdrücke. Wir sind beschnitten, im Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit der Beschneidung, die nicht mit den Händen geschieht. Und da höre ich ganz leichte Ironie raus beim Paulus. Er spricht ja wahrscheinlich zu einer gemischten Gemeinde, Heiden und Judenchristen. Und anscheinend hat es eben auch diese Bewegung gegeben, dass Leute gesagt haben, naja, du glaubst zwar an Jesus, aber du bist nicht beschnitten, du bist nur ein halber Christ. Und er sagt, nein, ihr habt so viel eine bessere Beschneidung. Ihr habt die Beschneidung am Herzen. Was ist die Beschneidung? Ich gebe gleich die Antwort, wir sind von der Zeit her schon ziemlich knapp. Beschneidung ist ein Zugehörigkeitssymbol. Du bist zugehörig zum Volk, so hat's, das hat es bedeutet einmal in erster Linie. Und wir gehören auch dazu, weil wir sind im Herzen beschnitten. Unser Zugehörigkeitssymbol, was ist das? Der Heilige Geist, genau, danke. Ich habe jetzt so gehofft, dass keiner sagt, die Taufe. Nein, unser Zugehörigkeitssymbol, über Taufe reden wir aber nicht mehr heute, ist das, dass wir Christus in uns haben. Wir sind im Herzen beschnitten. Was führt er noch auf? Wir sind begraben, den Block mache ich noch fertig. Hopsala, falscher Ding. Wir sind begraben, 12. Als ihr mit ihm begraben worden seid durch die Taufe. Das ist ein interessanter Ausdruck, aber ich brauche ihn, glaube ich, nicht näher erklären. Ihr habt es in Exodus schon gemacht, oder? Gell? Und das ist gemeint. Begraben durch die Taufe. Ihr seid durch den Tod hindurch gerettet. Und das äußere Zeichen dieser inneren Wahrheit, das ist mir ganz wichtig, zuerst muss die innere Wahrheit sein. Das heißt, ich habe gesehen, gehört und im Herzen als Wahrheit angenommen. Ich habe mich bekehrt. Und weil ich mich bekehrt habe, weil das schon meine Wahrheit ist, weil das schon meine Realität ist, möchte ich jetzt ein äußeres Zeichen dazu setzen. Und das ist die Taufe. Das äußere Zeichen einer inneren Wahrheit. Ich bin begraben in Christus. Begraben in Christus bedeutet gleichzeitig auch erlöst in Christus. Neues Leben in Christus. Und dass ich das habe, das bezeuge ich mit der Taufe. Das heißt, es ist ein äußeres Zeichen einer inneren Wirklichkeit. Warum reitet der Fredi so drauf rum? Weil ich in meinem Leben schon sehr viel Leid erlebt habe, das anderen Leuten angetan worden ist, weil sie nicht richtig getauft waren. Bis dahin, dass Leute, die, wie es dann in manchen Gemeinden heißt, die Großtaufe nicht haben, vom Abendmahl ausgeschlossen wurden. Wo ich sage, habt ihr einen Knall? Geht's euch noch gut? Passiert. Darum betone ich das so. Für mich ist die Taufe ein äußeres Zeichen. Ich bin als Kleinkind getauft worden, absolut sinnloserweise. Klar, aber ich habe, indem ich mich zu Christus bekehrt habe, diese Kleinkindtaufe für mich als Taufe angenommen. Und ich für mich habe entschieden, ich brauche mich nicht nur einmal taufen lassen. Das habe ich nicht Not. Muss nicht sein. Es schreit nichts in mir drinnen, dass ich mich nur einmal taufen lassen muss. Meine Tochter ist auch als Kind getauft worden. Hat sie als Kind schon bekehrt, hat sie als Jugendliche noch einmal wirklich festgemacht an Christus, hat dann ein paar schwierige Jahre erlebt und hat sie dann als Erwachsener, junger Erwachsener, wirklich festgemacht noch einmal an Christus. Sie war schon immer gerettet, als Kind hat sie auch gesagt, das gilt ja. Das will ich nicht kleinreden, aber sie hat es für sich noch einmal bewusst erkannt und sie hat zu mir gesagt, Papa, und damit ich das ja nicht vergiss, ich werde mich taufen lassen. Und sie hat ein bisschen irgendwie damit gerechnet, dass ich ihr das ausrede. Weil sie ja meine Geschichte kannte. Und ich habe gesagt, ja Sophie, genau das machst. Wenn das in dir drinnen so wichtig ist, dann mach es. Und dann hat sie zu mir gesagt, und Papa, kannst du mithaufen? Da habe ich gesagt, gern. Gern. Merkt ihr das? Ich erzähle das auch, damit ihr seht, Christus stellt uns in der Freiheit. Wir müssen da nicht unbedingt Regeln aufstellen. Wichtig ist, Christus in mir, das muss sitzen. Ob als Klein, als Mittel, als Großsäugling, als Jugendlicher, als Erwachsener oder als Kreis, du dich taufen lässt, ich sage das ganz ehrlich. Hauptsache, du hast ja gesagt zu Christus. Die äußere Wirklichkeit, an dem hat Christus noch nie irgendwas festgemacht. Das ist die innere Wirklichkeit, die zählt. Amen. Ich würde zwar noch weitergehen in den Versen, aber das geht sich nicht mehr aus. Wir machen da Schluss. Morgen machen wir weiter. Kapitel 2 und 3, mehr wird sich nicht ausgehen. Zu 4 gebe ich euch eine Zusammenfassung. In diesem Sinne, ich bete noch und dann habt ihr eure Gebetszeit. Herr Jesus Christus, danke für dein Leben in uns. Danke für deinen Segen in uns. Danke, Herr, für dein Licht in uns. Ich bitte und bete, Herr, dass dein Leben immer mehr unser Leben wird. Ich danke dir, Herr, und ich bitte, Herr, dass dein Segen in unserem Leben immer mehr das Segen für andere wird. Durch uns. Und ich bitte, Herr, dass dein Licht in uns immer mehr zur Orientierung, zum Licht für andere wird. In der Welt da draußen. Denn die Welt braucht dein Leben, deinen Segen, dein Licht. Lass uns Zeugen dafür sein, Herr. Amen.